So, wer ist denn die wichtigste Person in der Prophetie oder in der Heilsgeschichte? Das beantwortet sich ja, glaube ich, für uns von selbst. Natürlich ist das der Sohn Gottes, über den wir ja in der Einleitung schon etliches gehört haben. Die wichtigste Bezugsperson für Heilsgeschichte, für Prophetie, ist also das Wort unseres Gottes in Person Christus. Und deswegen hat Jesus mal gesagt, Johannes 5 ist das aufgezeichnet, der mich sendende Vater hat mich betreffend bezeugt. Also wir haben ein Gotteszeugnis für die Tatsache, dass Christus von Gott gesandt ist, sein Sohn. Und schon vor Golgatha hat Jesus den Juden, in Sonderheit natürlich den Theologen seiner Tage, gesagt, das findest du im gleichen Kapitel, ihr erforscht die Schriften, da ihr meint, in ihnen äonisches Leben zu haben. Und jene sind es, nämlich die Schriften, welche mich betreffend bezeugen. Ein paar Verse weiter sagt er dann, denn wenn ihr Mose geglaubt hättet, so glaubtet ihr auch mir. Warum? Weil jener mich betreffend geschrieben hat. Also in den fünf Büchern Mose sagt Jesus dem Pentateuch, eure Grundlage der Schrift, ihr Theologen, da steht alles über mich drin. Ja. Hätten sie geglaubt, was Mose geschrieben hat, dann hätten sie Jesus erkennen können als den Messias. Nach Golgatha macht Jesus wieder so einen Ausspruch und da spricht er zu seinen Lernenden, zu seinen Jüngern. Da sagt er den beiden, die als Emmaus-Jünger bekannt sind, der Lukas hier schreibt das auf in Lukas 24, und von Mose und von allen Propheten anfangen machte er, nämlich den beiden, in allen Schriften die Hinweise verständlich, die ihn betrafen. Muss eine langer Spaziergang gewesen sein, gell? Alle Hinweise aus dem Alten Testament, aus den Schriften. Gut, wir müssen das nicht wörtlich nehmen. Er hat ihnen zumindest umfassend erklärt, wo er da vorkommt. Und einige Zeit später, nachdem sie gegessen hatten und so weiter, waren noch mehr da. Und da sagt er dann nochmal das Gleiche. Das ist der Vers 44 in Lukas 24. Kann man sich leicht merken, gell? Lukas 24, 44. Da sagt er, dies sind meine Worte, die ich zu euch sprach, als ich noch samt oder mit euch zusammen war, dass es nötig ist, vollständig erfüllt zu werden, was mich betreffend, alles in dem Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben worden ist. Also was ist das? Mose, Propheten, Psalmen, das ganze Alte Testament. Also im ganzen Alten Testament ist von Jesus die Rede. Gut, auch Petrus bezeugt diesen Sachverhalt in 1. Petrus 1, Vers 10 und 11 lesen wir von ihm. Diese Rettung betreffend suchten und forschten schon die Propheten außerordentlich, die betreffs der hinein in euch gekommenen Gnade prophezeiten, forschend hinein, in welche oder was für eine Frist der Geist Christi in ihnen hinwies, vorherbezeugend die Leiden hinein in Christus und die Herrlichkeiten danach. Also auch die Propheten haben geforscht, wie es hier Petrus ausdrückt, nicht nur die Lernenden im ersten Jahrhundert, was alles im Alten Testament von Christus geschrieben steht, wie der Geist ihnen geholfen hat zu verstehen, worum es geht. Also gibt es im Alten Testament hunderte von Beispielen, die auf die Wirkung oder das Erscheinen Jesu hinweisen. Da gibt es dicke Bücher drüber, die schon mancher geschrieben hat. Und wir haben hier natürlich nicht die Gelegenheit, alle diese Beweise zu präsentieren. Da müssten wir ein langes Seminar machen drüber. Gell? Deswegen habe ich versucht, das in drei Teile zu fassen, wovon wir heute den ersten Teil hören. Deswegen möchte ich jetzt mal anfangen mit dem ersten Mosebuch und das letzte wird dann Malachi sein, wahrscheinlich Ende Juni irgendwann, dass wir dann das ganze Alte Testament zumindest für jedes einzelne Buch mal uns angeguckt haben, was es da für Hinweise auf Jesus gibt oder auf den Messias. In 1. Mose 3, Vers 15, ist eine ganz berühmte Stelle, die eigentlich alle kennen. 1. Mose 3, Vers 15, wo es um die beiden Samen geht, um den Samen der Frau und um den Samen der Schlange. Und hier sagt uns die Prophetie, dass Gott Feindschaft setzen wird zwischen dir, der Schlange, und der Männin, also der Frau, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, nämlich der Samen der Frau, schnappt dir das Haupt weg. Da war Übersetzung, andere sagen, zermalmt das Haupt, zertritt es. Und du, nämlich die Schlange oder der Samen der Schlange, schnappt ihm die Ferse weg oder zertritt sie oder zermalmt sie. Das heißt also, hier haben wir eine Prophetie auf zwei Samenarten oder Samenlinien und einmal geht das Haupt kaputt und einmal die Ferse. Und der Hebräerbriefschreiber hat hier eine Erklärung geliefert zu diesem Text, in Kapitel 2, Vers 14, vorausgesetzt, wir können heilsgeschichtlich denken, das wäre natürlich ganz wichtig dabei. Und dann kann man nämlich dieses Haupt und Verse auch erklären. Hebräer schreibt Kapitel 2, 14, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches Anteil gehabt haben, hat auch er, nämlich der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, ebenfalls an denselben mitgehabt, teilgehabt. Auf dass er, und jetzt kommt die Erklärung, durch den Tod den unwirksam mache, der die Haltekraft des Todes hat. Das ist der Teufel. So, wer ist ja das Haupt und wer die Ferse? Wenn wir heilsgeschichtlich denken können, dann heißt es also, durch den Tod Jesu wurde der gesamte Tod unwirksam gemacht. Das heißt, der Tod verlor sein Haupt. Haupt ist Regierung, Bestimmung, Entscheidung. Das heißt, der Tod hat seinen Einfluss verloren. Er ist machtlos geworden. Die Haltekraft wurde beseitigt. Das Haupt ist weg. Und die Ferse, die Verwundung, die wieder heilt, die man wieder herstellen kann, das war Christus auf Golgatha, der durch seinen Tod und seine Auferstehung und Erhöhung dieses Haupt zunichte gemacht hat. Und das hier in 1. Mose 3, Vers 15 schon prophetisch angedeutet worden ist. Ja, das ist eine der Hinweise im ersten Buch Mose auf den Christus. Es gibt natürlich noch mehr. Ein zweiter Hinweis wäre der Adam selbst. Adam, sagt Paulus in Römer 5, Vers 14, ist ein Typus des Künftigen. Der Künftige ist Christus. Und jetzt ist Adam ein Typus des Künftigen. Was ist ein Typus? Wir Alten, wir kennen auch die Schreibmaschine, gell, mit den Typen vorne dran. Wenn du drauf gehauen hast, dann war auf dem Papier halt der Buchstabe zu sehen, der als Typ auf diesem Metallteil war, was da aufs Papier gefallen ist. So habe ich noch Schreibmaschine 10 Finger lernen dürfen in meiner Jugend, gell, mit dem Ding. Meine, so eine Mercedes-Maschine, die war so hoch, war etliche Kilo, war die schwer. Und da brichst du bald der kleine Finger ab, wenn du da eine Taste hochheben musst, Geld umschalten mit dem kleinen Finger. Heute mit Computern hast du doch kein Problem. Gut, also die Typen gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt andere Typen. Aber den Typus gab es zuerst. Also der Adam war ein Typus auf den künftigen. Inwieweit? Wie war das mit dem sogenannten Sündenfall? Den mache ich später. Was die Frau da war, wie war denn der Adam, bevor die Frau da war? Da war der doch noch ganz. Und dann hat Gott, wie die meisten glauben, dem Adam eine Rippe genommen und hat aus der Rippe eine Frau gebaut. Und in meiner alten Religion hieß es immer, ja, die Rippe wäre der einzige Knochen aufgrund der Knochenhaut, die da drumherum ist, der wieder nachwachsen würde. Deswegen war das nicht so schlimm, wenn man dem Mann eine Rippe wegnimmt, dann wächst da die Rippe wieder nach und hat auch noch eine Frau, gell? Das ist doch super. Das Problem ist nur, dass wir im Grundtext hier nicht das Wort Rippe haben, sondern da steht Zella. Und im Hebräischen ist Zella die Hälfte vom Ganzen. Die Hälfte der Bundeslade heißt Zella, die Hälfte von einer Doppeltür heißt Zella. Also hat doch Gott hier die Hälfte von dem Adam genommen. Hat er jetzt da so mit der Kreissäge oder was den halbiert? Das wissen wir nicht, aber könnte es nicht sein, dass die Hälfte, um die es hier geht, vielleicht eine Zelle gewesen ist, Zellteilung, gell? Jede Zelle teilt sich. Die Hälfte der Chromosome, wie auch immer, die unterscheiden sich ja zwischen Mann und Frau. Und also samenmäßig die Hälfte würde auch gehen. Aber auf alle Fälle war es keine Rippe. Das Wesen des Adam wurde geteilt. Und das genau ist der Typus auf den Christus. Ist auch der Christus geteilt worden? Wer von mir schon die Vorträge über die Enthüllung gehört hat, weiß das. Weil in der Enthüllung wird Christus als Lämmlein bezeichnet. Und dieses Lämmlein ist der Christus in Haupt und Gliedern. Wird also heißen nach Kapitel 13, Vers 8, dass dieser Christus in Haupt und Gliedern beim Herabwurf des Kosmos geschlachtet wurde. Und in der hebräischen Denkweise heißt Schlachten immer zerteilen. Denk an das Opfer, was Abraham gebracht hat mit den geteilten Tieren. Also auch hier ist der Adam ein Typus auf den Christus. Genau wie der Adam geteilt wurde, ist auch der Christus geteilt worden. Eine zweite Typologie findet sich in der heilsgeschichtlichen Darstellung des Christus, weil hier wir beim Paulus lesen, 1. Korinther 15, 22, dass in dem Adam alle gestorben sind. Und was sagt er noch? In dem Christus werden alle lebend gemacht. Also auch hier mal wieder eine Typologie. Gell? Was der eine verdorben hat, macht der andere wieder in Ordnung. Und das hängt damit zusammen, dass der Adam die Schuld seiner Frau übernommen hat. Was sagt Paulus, schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 14, die Frau wurde getäuscht. Das heißt, wenn die Frau getäuscht wurde, ist der Mann offensichtlich nicht getäuscht worden. Der hat bewusst den Fehler seiner Frau wiederholt oder gemacht. Er hat bewusst sozusagen die Schuld übernommen. Und genauso können wir sagen, wenn du 2. Korinther 5 liest, ab Vers 18, dass auch der Christus die Schuld seiner Ekklesia übernommen hat. Und in Folge natürlich auch der des ganzen Kosmos, weil es heißt, Gott rechnet ihnen die Übertretungen nicht mehr zu. Also hier finden wir ein interessantes Bild in dieser Adam-Geschichte. Das ist eigentlich der dritte typologische Hinweis bei Adam, dass hier mit Christus eine Übereinstimmung besteht. Eine weitere Person in 1. Buch Mose ist Melchisedek. Von ihm schreibt ja der Hebräerbriefschreiber. Was ist neu los? Ja, trockene Luft. Schreibt ja der Hebräerbrief in Kapitel 7, 3, dass der Melchisedek ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister war, dass er weder Anfang der Tage noch Vollendigung des Lebens hatte. Und jetzt kommt der Hinweis, weil alleine kommst du ja wahrscheinlich auf sowas nicht, jetzt kommt der Hinweis, dass der Hebräerbrief sagt, ja, er wurde verglichen dem Sohn Gottes. Und der bleibt Priester auf Dauer, nicht für ewig. Ja. Und also heißen, Melchisedek war, wie wir 1. Mose 14 lernen, König und Priester. Das gibt es noch in anderen Religionen, dass König und Priester das Gleiche ist, weil die äffen ja alles nach. Aber hier in der Urdarstellung der göttlichen, heilsgeschichtlichen Form hat der König und der Priester, es sind der König und der Priester eine Person. Und wenn wir Sahaja 6 dann zu Rate ziehen, Vers 13, wird das auch nochmal betont, da heißt es, dass er König und Priester ist auf seinem Thron. Und im alten Bund hat der Priester nicht auf dem Thron gesessen, sondern nur der König. Bei Christus ist beides auf dem Thron. Es gibt noch eine Person im Alten Testament, die typologisch auf Christus passt. Und das ist Isaak, der Sohn Abrahams. Was ist mit dem passiert? Abraham, er hieß er erst Abraham, gell? Sollte seinen Sohn opfern, den Isaak, der Same, der ihm verheißen worden ist. Der Same, auf den er so lange gewartet hat, wo sie fast 100 Jahre alt waren, ehe das Kind geboren wurde. So, und jetzt schreibt Johannes in seinem Evangelium im Kapitel 3, im Vers 16, denn also liebt Gott den Kosmos, dass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der ihn glaubt, nicht, an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Und später im Kapitel 19, als Ausgang dieser Geschichte, schreibt dann Johannes, dass er selbst den Pfahl aufnahm, hinaus nach dem Ort ging, der Schädelort genannt wird, welcher hebräisch Golgatha heißt. Und diese Hinweise gibt es auch beim Lukas, die lese ich jetzt nicht. Oder also heißen, der Sohn wurde geopfert an einem Ort, Golgatha genannt, hebräisch. Und wenn wir das Alte Testament zur Rate ziehen und jetzt die Typologie herstellen wollen, müssen wir feststellen, dass das Vorbild Isaak durch Abraham auf dem Berg Moria geopfert worden werden sollte. Er hat ja dann ein anderes Opfer bekommen. So, und in der Schrift wird das prophetisch angedeutet, da heißt es im Psalm 2, Vers 6, bevor er die Sohnbezeugung macht, der Psalmist, da sagt er, Gott sagt, ich trank opferte meinen Regenten auf Zion, dem Berg meines Heiligen. Also der Berg Moria, der Berg Zion, aus der biblischen Alten Testament Prophetie, hat mit dem Opfer des Sohnes zu tun. Wenn wir jetzt in die Wirklichkeit schauen, nach Israel, dann kannst du feststellen, dass man diesen Sachverhalt in der christlichen Tradition, Theologie, völlig weggemacht hat. In Jerusalem nennt man den Hügel, also das sind ja mehrere Hügel im Nordwesten, ich war ja selber dort, das ist immer ganz gut, wenn man das mal gesehen hat, nennt man Zion, und auf dem Berg Zion, wo die Theologen meinen, dass das der Berg Zion ist, was aber nicht stimmt, steht die armenische Kirche, und das sollen auch die Räume sein mit dem Obergemach, wo sich die Lernenden getroffen haben nach dem Tod Jesu. Und das ist sozusagen das christliche Zentrum, meinen sie, von wo aus das Christentum seinen Anfang nahm. Das ist eine völlige Entstellung der heilsgeschichtlichen Darstellung, weil sowohl Christus als auch der Isaak wurden auf Zion geopfert. Moria, Und wo ist dieser buchstäbliche irdische Felsen heute, auf den das stattfand? Der ist unter dem Felsendom auf dem Tempelberg. Wie hat Jesus gesagt, das Zeichen der Verwüstung, das Abscheuliche. Also die Moslems nehmen diesen Felsen für sich in Anspruch. Und die Christenheit, die gibt halt nach, gell? Die legen auch das Kreuz ab, wenn sie am Tempelberg gehen und verleugnen ihren Glauben. Und da sehen wir, dass die christlichen Kirchen total versagt haben. Das siehst du auch in der Politik und sonst irgendwo. Die mischen sich überall ein. Die haben beim Hitler laut geschrien und heute schreien sie bei den Linken laut. Also die kannst du vergessen. Und die waren schon damals nichts wert und das wird auch so bleiben. Das ist für mich ein Stück Babylon, was auch beseitigt wird. So, zurück zu unserer Prophetie. Diese Opfergeschichte auf Golgatha hat ja noch einen zweiten Punkt, nämlich die Tatsache, dass das zur Belehrung der Engelwelt gedient hat. Und hier haben wir eine interessante Darstellung in 1. Mose 22, wo wir, wenn wir eine gute Übersetzung haben, das auch genauso feststellen können, wie das hier geschildert wird, nämlich da, ja, als das Opfer des Isaak stattfinden sollte, da spricht ja der Beauftragte Jahwes zu Abraham oder der Engel des Herrn, ist er meistens gesagt, wobei mir die Formulierung nicht so gut gefällt, weil sie ein bisschen irreführend ist und eigentlich ablenkt von der Tatsache, dass das mehrheitlich Jesus selber war im Alten Testament. Also der Engel des Herrn, der Beauftragte Jahwes, sagt jetzt zu dem Abraham, jetzt weiß ich, dass du glaubst, weil du mir, dem Engel, deinen Sohn nicht vorenthalten hast. 1. Mose 22, 12. Wenn du ein paar Verse weiterliest, im Vers 6 sagt er mir, und im Vers 12, ich habe es gerade verwechselt, im Vers 6 sagt der Engel, mir hast du ihn nicht vorenthalten, und im Vers 12 zitiert jetzt, und das wird übersehen, zitiert jetzt der Engel die Stimme Gottes. Also das, was der Engel im Vers 12 sagt, sagt Gott, nicht der Engel. Und da steht nicht das Wort mir dabei, was aber viele hinschreiben. Manche schräg, um deutlich zu machen, dass es nicht stimmt. Manche machen die Fußnote, um zu erklären, dass es nicht stimmt, anstatt es im Text richtig zu machen. Also, ja, Gott sagt zu Abraham, du hast deinen Sohn nicht vorenthalten. Nicht mir nicht vorenthalten. Das heißt, Gott hat diesen Glaubensakt überhaupt nicht gebraucht. Er wusste, dass Abraham treu ist. Der Engel hat den Beweis gebraucht. Die Engel brauchten den Glaubensbeweis des Abraham. Und so ist es immer in der Heilsgeschichte, das wissen wir aus Hebräer 1, Vers 10, Vers 8, dass die ganze Schöpfung zur Belehrung der Engel dient. Und so auch diese Opferung hier. Diese vorbildliche Opferung des Isaaks und damit dann letztendlich auch die Opferung des Gottessohnes auf Golgatha. Und Paulus fasst das ja sehr schön zusammen im Kolosserbrief in Kapitel 2, Verse 14 und 15. Da sagt er, mit diesem Vorgang auf Golgatha hat Gott die Handschrift, die gegen uns gerichtet war, das Dogma, das gegen uns war, ausgelöscht. Und hat es aus der Mitte enthoben. Er hat es an den Pfahl genagelt, Christus auf Golgatha. Man hat so, und das ist die interessante Schlussfolgerung, die anfänglichen, die hochrangigen Engel, die Autoritäten, auch Engel, und auch menschliche Autoritäten, völlig entkleidet und hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Triumphierend über sie in dem Christus. Also merkst du was? Auch hier in 1. Mose ist voll von Heilsgeschichten, Bildern auf den Christus. Da wir nur eine knappe Stunde haben, mache ich mit 2. Mose weiter, vielleicht komme ich noch ein Stück. Ich wollte eigentlich bis Ruth machen, gell? Mal sehen, ob das gelingt. So, in 2. Mose haben wir eine ganz interessante Geschichte, die ihr alle kennt, nämlich das Passa. 2. Mose 12 geht es um das Passa. Und was sagt Paulus dazu in 1. Korinther 5? Denn auch unser Passa, Christus, wurde geopfert. Also hat der Christus mit dem Passa da was zu tun. Oder Petrus schreibt, wir sind durch das wertvolle Blut des Christus als eines makellosen und fleckenlosen Lammes befreit worden. Also das Lamm zum Passafest ist ein Bild auf den Christus. Und da haben wir noch einen interessanten Aspekt in diesem Zusammenhang. Von diesem Lamm wurde gesagt, es musste rein sein und ihm durfte nicht das Gebein gebrochen werden. Und wenn du jetzt in Johannes 19 nachguckst, Vers 36, als Jesus zwischen den zwei Übeltätern hing, denen hat man die Beine gebrochen. Bei Jesus, die wurden die Beine nicht gebrochen, gell? Genau wie es im Alten Testament vorhergesagt war. Zweites Beispiel aus 2. Mose. Mose erhielt den Auftrag, als das Volk Wasser trinken wollte und gemurrt hat, in 2. Mose 17, du sollst gegen den Felsen schlagen und aus ihm wird dann Wasser hervorgehen, damit das Volk trinken kann. Was sagt Paulus dazu? 1. Korinther 10, sie tranken woraus? Aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war der Christus. Ging es hier wirklich um buchstäbliches Wasser? Bei Israel sicher, aber in der heilsgeschichtlichen Bedeutung, denken wir mal, was Jesus der Frau am Brunnen erzählt hat, in Johannes 4, es geht um lebendes Wasser, um Wasser des Lebens. Und da schließt sich gleich die Geschichte auch mit dem Brot an, in 2. Mose. Das Brot, das sogenannte Manna, Gott sagt, ich lasse euch Brot aus dem Himmel regnen. Ist nicht dieses Brot auch eine Darstellung auf den Christus im Alten Testament? Was hat er selber gesagt in Johannes 6, ab Vers 48? Ich bin das Brot des Lebens, ja, als Bild auf das, oder das Bild wie im Alten Testament. Und in der Wildnis aßen eure Väter das Manna, das Brot, das Gott ihnen gab, das Brot aus dem Himmel. Und das Brot, das ich euch gebe, wenn ihr das esst, dann müsst ihr nicht sterben wie eure Väter in der Wildnis. Die haben das Brot aus dem Himmel gegessen und mussten sterben. Ich bin das Brot aus dem Himmel. Wenn du das isst, musst du nicht sterben. Ja? Und dann fügt er noch was ganz Seltsames an und sagt, dieses Brot ist mein Fleisch. Und da haben die Jünger gesagt, das kann man ja nicht anhören. Gell? Wie sollen wir sein Fleisch essen? Und dann sagt er, Kapitel 6, 33, die Erklärung, nachdem viele weggegangen waren, hat er gesagt, es geht hier um was Geistliches. Gell? Nicht das Fleisch ist entscheidend, sondern der Geist. Also, wir müssen Heilsgeschichte geistlich fassen. Und wer daran Interesse hat, hat auch Interesse an dem Wort und bleibt bei Jesus, weil er mehr wissen will. Und wer nicht mehr wissen will, der soll fortgehen. Dann haben wir mehr Ruhe, über das zu reden, was wichtig ist. So, was gibt es in 2. Mose noch? Eine wichtige Prophetie auf Christus, zum Beispiel das Zelt der Begegnung. Gott hat zu Mose gesagt, mach das Zelt, wie du das von mir gesehen hast im Himmel, das Muster im Himmel. Und was sagt Johannes uns im Kapitel 1? Das Wort der Christus, der Sohn Gottes, kam zu uns und zeltete inmitten von uns. Und wenn du ans Ende oder hin zum Ende der Heilsgeschichte guckst, in Enthüllung 21, was wird uns da gesagt? 4. Kosmos, Neues Jerusalem, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie sind seine Völker. Also hier ist wieder in dem Neuen Jerusalem alles zusammen. Gott ist das Zentrum, der Thron, die Herrlichkeit zusammen mit dem Lämmlein, Christus in Haupt und Gliedern. Also haben wir auch hier dieses himmlische Zelt, was eine irdische Darstellung bekam und wieder eine himmlische Bedeutung hat in der Vollendung als Bild auf die jahresgeschichtliche Vollendung. In 3. Mose ist also relativ einfach. Da finden wir ja die ganzen Opfer beschrieben. So das Kapitel mit den Opfern. Und ein Opfer sticht besonders hervor, oder eine Opferzeit, das ist die einmal im Jahr, wo es der sogenannte Yom Kippur, der Tag der Bedeckung, den ja die Israeliten immer noch feiern, wo der hohe Priester mit dem Blut von dem einen Ziegenbock ins Allerheiligste gehen darf, um dort die Verfehlungen des ganzen Volkes zu bedecken. Hier geht es nicht um Sühnung. Im Alten Bund geht es nicht um Sühnung. Da steht Bedeckung, Kafar, bedecken, Kippa, kennst du die Kippa, die Juden aufhaben, gell? Das ist auch die Bedeckung. Im Englischen gibt es auch die Kap, die Tasse, gell? Das ist ja Hebräisch. Oder Kafar, die Kaf, die Handschale im Hebräischen, ist auch eine Schale. Also es geht um eine Schale, die bedeckt. In dem sprachlichen Gebrauch. Also hier Yom Kippur, Tag der Bedeckung. Eine Prophetie auf das Opfer Jesu, wo es dann natürlich keine Bedeckung mehr gibt, sondern die vollständige Erlösung. Weil der hohe Priester im Alten Bund, Aaron war ja der Erste, ist ja ein Bild auf den hohe Priester im Neuen Bund, in der vollendungsgemäßen altgeschichtlichen Darstellung. Der hohe Priester, wie Hebräer Kapitel 9 uns beschreibt, der gekommen war, um in dem größeren, vollendungsgemäßeren Zelt sein Opfer darzubringen. Und dieser hohe Priester, deswegen steht hier vollendungsgemäß, das ist ja das griechische Teleos, also das zum Ziel führende, ist die Darstellung im Alten Bund mit dem Yom Kippur, der Bedeckung oder Verschirmung, wie es auch genannt wird. Und an diesem Tag wurde sozusagen die Schuld Israels bedeckt oder verschirmt, während das Blut des Christus die endgültige Versöhnung oder die endgültige Veränderung des gesamten Kosmos bewirkt hat. Ein nächstes besonderes Merkmal wäre in 4. Mose die sogenannte kupferne Schlange. Wir wissen ja, Israel hat gemurrt. Sie wollten Brot, sie wollten Wasser, sie haben sich vor dem Manna geekelt. Da hat Gott giftige Schlangen geschickt als Strafe. Und dann haben sie geschrien um Hilfe. Was hat der Mose gemacht? Das, was Gott ihm gesagt hat. Er hat eine Kupferschlange an einer Stange hingestellt. Und jeder, der die Schlange an der Stange angeguckt hat, musste nicht sterben. Und interessanterweise lesen wir jetzt, das kennt ihr alle in Johannes 3, 14, 15, dass Jesus sagt, so wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden, um dass jeder, der an ihn glaubt, Leben habe. Welches Leben? Äonisches Leben, verborgenes Gottesleben. Also auch hier ein interessantes Bild, die Schlange betreffend. Übrigens, die hing nicht am Kreuz, sondern am Pfahl. Gell? Das nur nebenbei. Ich muss manchmal so eine Bemerkung machen, weil mir das gefällt. Gell? Ihr kennt ja meine Geschichte. So, in 5. Mose noch was Schönes. In 5. Mose finden wir einen interessanten Hinweis, dass Mose zu den Israeliten sagt, Kapitel 18, Vers 15, 5. Mose 18, 15, einen Propheten wie mich aus deinen Inneren, aus deinen Brüdern, wird Yahweh, dein Elohim oder dein Gott, dir erstehen machen. Und auf den sollst du hören. Einen Propheten wie mich, wie Mose, wird es geben, aus deiner Mitte, auf den sollst du hören. Wer könnte das sein? Ich habe ja vorhin schon mal Jesus zitiert, aus Johannes 5. Das findest du auch nochmal in Apostelgeschichte 3 wieder, wo er den Juden sagt, in Sonderheit den Theologen, wenn ihr Mose glaubend hättet, gell, dann wüsstet ihr, dass ich der Prophet bin, um den es geht. Natürlich, ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen, da die Theologen des ersten Jahrhunderts, natürlich ist das viel verlangt, jetzt zu einem Zimmermannssohn, den jeder kannte, der in seiner Kindheit mal bekannt war und später dann, von dem wird nichts mehr berichtet, dass man jetzt sagt, ja, der bildet sich ein, der Prophet zu sein, von dem Mose geredet hat. Oder wie die Pharisäer, Johannes 8, kannst du das lesen, sich dann aufgeregt haben, weil er immer gesagt hat, ich bin, gell? Also dieses alttestamentliche Wort, wo er steht, wo Gott sozusagen spricht. Also der Gott des Alten Testamentes, diese Reden verwendet Christus immer auf sich. Oder hier den Hinweis auf den Propheten. Und da waren die Theologen überfordert und die haben gesagt, das kann nicht sein, gell? Wir sind ja viel intelligenter als der. Und von daher müsste das schon mal einer von uns sein und nicht so ein Dahergelaufener. Er galt ja im Volk genau wie wir heute, wir Laienprediger, als Idiotes, gell, griechisch, also die Ungelernten. Es hat nichts mit dem Idioten zu tun, den wir in unserer Sprache kennen. Gell? Also Idiotes heißt nur, dass er keine Ausbildung hat. Was nicht mal stimmte bei Jesus. Und jetzt ist interessant, dass die Theologen, und das ist ja bis heute so geblieben, immer verblendet sind durch ihre Theologie. Denn wir lesen an vielen Stellen im Neuen Testament, auch eine habe ich hier exemplarisch, Johannes 47, dass es hier heißt, jene nun aus der Volksmenge, die diese Worte hörten, sagten, dieser ist wahrhaft der Prophet. Das Volk hat das verstanden. Denke an die Geschichte mit der Frau am Brunnen, Johannes 4. Die gingen dann in die Stadt und hat den Leuten gesagt, ich glaube, da draußen an dem Brunnen, das ist der Messias. Ja, also, das siehst du, wie eine theologische Ausbildung dir den Glauben raubt oder die heilsgeschichtliche Sicht wegnimmt. Manfred Mössinger hat mal vor vielen Jahren zu uns Brüdern gesagt, in Arosa, im Hinterzimmer, seid froh, dass ihr nicht Theologie studiert habt. Mit anderen Worten, das ist ein Glaubensräuber, gell? Und wenn der das sagt, also dann muss da schon was dran sein. Ich habe ja auch mal, als mein Sohn Theologie studierte, mir die Lehrbücher angeguckt, damit ich weiß, was der da lernt. Ja, das war schon aus unserer Sicht erschreckend, wenn man sieht, wie im Grunde alles an einem Methodenstudium hängt. Und da frage ich mich immer, wie hat Paulus die Schrift studiert? Der hatte diese Methoden noch nicht. Gell? Die gibt es erst relativ kurze Zeit. Also Theologie zu studieren ist eigentlich Unsinn. Das heißt nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen sollte, auch nicht als Lehrer des Wortes, um zumindest zu wissen, was die gelernt haben oder glauben. Gut, ich gehe ein Stück weiter. Die fünf Bücher Mose haben wir geschafft. Das nächste ist Josua. Josua ist ja schon der Name, ein Bild auf den Christus, weil der hebräische Name Jehoshua ist die griechische Kurzfassung, ich sage es mal ganz wörtlich, Iesus, also bei uns heißt es Jesus. Also Jesus ist die Kurzform von Joshua aus dem Hebräischen. Der Josua hieß Jesus, und wenn es griechisch ausdrückst. Oder also wir sagen schon, dass die Namensgleichheit eine gewisse Typologie deutlich macht. Was hat der Josua gemacht? Er hat das Volk Gottes in das verheißene Land geführt, in ihre glückliche Zukunft. Da wurde die Lade des Bundes sozusagen vorhergetragen. Und die Bundeslade, in der Bundeslade war ein Krug mit dem Manna und was noch? Das Holz des Lebens, ein Mandelstab der Blüte. Beides Zeichen für den Christus. Das heißt, der Christus ging voran. Josa würde das Volk Israel wohin? Ins Verheißenland? Oder wodurch? Durch den Jordan. Was heißt Jordan? Die hebräische Wurzel von Jordan ist Yarad, hinabstürzen. Yarad heißt hinabstürzen. Wo stürzt der Jordan hinab? Ins Tote Meer. Das Ziel des Jordan ist das Tote Meer, das Salzmeer. Also Gott führte Israel mit dem Christus vorneweg durch den Todesfluss, der ins Totenreich führt, in das verheißene Land. Ist das schön? Ne? Gibt es eine interessante Parallele im Neuen Testament? Ich lese euch mal Johannes 5, Vers 24 vor. Da wird genau das beschrieben für uns. Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, der, der mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern, jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Er ist aus dem Todesbereich durch den Todesfluss in das neue Leben geschritten. Ach, ist das schön, ja. Also, wenn wir diese Bilder sehen, dann kannst du doch froh sein und glücklich, dass du ein bisschen davon verstehen darfst. Ich komme zum Buch der Richter. Der Beauftragte Jahwes ist im Buch der Richter dreimal aufgetaucht. Das erste Mal in Kapitel 2, da ging es um einen Tadel für Israel. Sie haben die Bewohner des Landes und ihre Altäre, die götzendienerischen Altäre, nicht niedergerissen. Und deswegen kommt der Beauftragte Jahwes, und das ist unser Christus auf seiner Stufe als Engel, zu Israel und gibt ihnen einen Tadel. Die zweite Erscheinung steht in Richter 6. Da wird die Geschichte von Gideon beschrieben, der ein Heer gegen die Midianiter zusammenstellen soll. Und das dann bis auf 300 Mann schrumpft, denn es will der Gideon noch einen Beweis dafür, dass das auch Gottes Wille ist. Und einer der Beweise war das Opfer, das er darbrachte. Und das Feuer vom Herrn aus dem Himmel verzehrte das Opfer. Also hier hat der Beauftragte Jahwes selber dieses Feuer veranlasst als zweite Darstellung seiner Anwesenheit. Und die dritte Darstellung findest du in Richter Kapitel 13. Ab Vers 16, da ging es um Manoah und seine Frau, die ja ein Kind haben wollten. Und dann hat der Beauftragte Jahwes gesagt, du kriegst ein Kind. Das war ja Simson, ja, Simson. Und der sollte Nasiräer werden, die Geschichte ist ja bekannt. Und jetzt hat der Manoah gesagt, da war sich auch nicht sicher, gell, ich hätte gerne mal deinen Namen gewusst. Und da hat der Beauftragte gesagt, mein Name ist zu wunderbar. Der ist zu wunderbar. Da ist Peli, wunderbar. Und wenn du mal die Prophetie aus Jesaja 9 liest, im Vers 5, was sagt dort Gott bezüglich des Hervorbringens seines Sohnes, wird ja als Tatsache geschildert, denn ein Geborener ist uns geboren oder ein Sohn ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und das Fürstentum wird auf seiner Schulter sein und er rief seinen Namen. Wie heißt der Name? In Jesaja 9, Vers 5, wunderbarer, Pelege, Berater, Ehl, Gott, mächtiger Vater der bezeugten Zeit und so weiter. Fürst des Friedens. Also auch hier bei der Bestätigung des Kindes Simson bei Manoah und seiner Frau. Übrigens haben die auch noch geopfert und der Beauftragte Jahwes ging auch in diesem Opfer in der Flamme auf. Macht deutlich, dass es hier um Christus im Alten Testament geht. Und damit bin ich, werde pünktlich sein beim Buch Rut. Ich hätte es kaum gedacht. Im Buch Rut als letztes für heute. Und wer Rut kennt und das, was dazugehört, der wird sicher schon ahnen, worum es geht. Rut selber ist ja ein Typus auf die Ekklesia, die herausgerufene, den Leib des Christus. Ich will mal zwei Verse aus Ruth Kapitel 2 lesen. Ruth 2, Verse 11 und 12. Da heißt es, Boas antwortete und sprach zu ihr, zu Ruth: Es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tode deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Jahweh vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von Jahweh, dem Gott Israels, unter dessen Flügel Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Eine Fremde, Ruth, kommt nach Israel zum Feld des Boas, arbeitet dort und erhält was? Nicht den Lohn der Knechte und Mägde von Boas, sondern, wie es hier in der Verheißung auch heißt, einen vollkommenen Lohn. Was ist der vollkommene Lohn? Vorher müssen wir vielleicht noch klären, was Boas heißt. Der Name heißt im Starken oder der Starke, kannst du auch sagen, oder im Starken, das B ist ja in. Und der Goel, der war der Löser, der Erlöser, ist ja die zweite Bezeichnung für ihn. Die bekommt also einen vollen Lohn von dem Löser. Was macht der Löser? Weil der andere Löser, der noch in Frage gekommen wäre, zu feige war, zu lösen. Das ist auch eine interessante Geschichte, die müssten wir extra behandeln. Der Löser wird ihr Mann, gell? Der Boas nimmt sie zur Frau. Das heißt, der Starke, der Löser, der Christusdarsteller, der heiratet seine Ekklesia, die Ruth, und dann gehören die beiden zusammen. Und das ist eine ganz christliche Geschichte aus dem Alten Testament, wie Christus mit seiner Ekklesia umgegangen ist. Und wenn wir mal die andere Seite der Prophetie noch betrachten, wie sie Paulus ja darstellt in seinen Briefen an die Korinther, da sagt er einmal, 2:11-2, ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich verband euch mit einem Mann, dem Christus, um eine lautere Jungfrau dem Christus neben zu stellen. Also hier wird die Ekklesia als lautere Jungfrau dargestellt. Boas ist also eindeutig ein Christusdarsteller. Und wenn wir diese Erlösungsgeschichte mal uns im Einzelnen angucken, dann siehst du auch deutlich, wie der Werdegang gewesen ist in Verbindung mit der Geschichte auch des Boas. Dem Boas sein Geschlecht, da wo er herkommt, das war das Geschlecht des Eli-Melech. Wenn du Hebräisch nicht kannst, ist das nicht schlimm. Dann heißt Eli-Melech, heißt dann Eli, mein Gott, Melech ist König. Gell? Mein Gott ist König. Das ist die Familie des Boas. Der Mann der Ruth. Das ist die Familie des Christus, der Mann der Ekklesia. Das ist unsere Familie. Ist das nicht toll? Ja? Also ich finde das einmalig. Und wenn wir das alles zusammen betrachten, dann ist in der Tat das Schlusswort hier passend aus Enthüllung 19,10, wo uns die Enthüllung sagt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie, hat alles mit Jesus zu tun, die gesamte Prophetie.